sprechen. Und du sagst ja, was wir tun ja nicht, wir stehlen ja nicht, Christen stehlen ja nicht, Christen sind ganz anständige Menschen. Aber lass uns nur mal vergegenwärtigen. Weißt du, wir sind alles Kinder Satans oder wir stammen von ihm, diesem Vater, der Dieb und Mörder und Lügner ist und der verführt uns ständig, nimm was mit. Also wir nennen das ja nicht stehlen, wir nennen das organisieren oder wie sonst auch immer. Wir werden Christen und wir organisieren dann wieder weiter. Also über stehlen, Christen stehlen nicht. Zuerst mal vom Herrn Jesus noch was. Der Herr Jesus, obwohl er göttlicher Gestalt war, nahm er es nicht als einen Raub, Gott gleich zu werden. Also Jesus hat uns ein anderes Leben vorgelebt. Er ist das Lamm Gottes, er war still, er hat sich nicht etwas rausgenommen, er hätte sich vieles rausnehmen können. Ich bin Sohn Gottes, also was wollt ihr? Nein, er hat sich bewiesen als demütiger Mensch, als bescheidener Mensch. Christen stehlen nicht. Das im 3. Mose Kapitel 19 Vers 11, da heißt es, ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln. Einer mit dem anderen. Also wir sollen also ehrliche Menschen sein, miteinander sauber umgehen, nicht was vorspielen, nicht lügen und so weiter. Ich stelle das in den Raum. Und mein Thema ist, Christen sollen nicht. Sollen nicht. Aber die tun es manchmal. Die tun es manchmal. Die lügen manchmal. Manchmal eine halbe Wahrheit ist auch eine Lüge. Oder dass sie betrügerisch handeln. Manchmal erzählen wir etwas weiter und wir haben es nicht nachgeprüft und dann war es doch nicht ehrlich und war es doch nicht so genau. So, es war sehr leicht gesagt, Christen stehlen nicht und lügen nicht und sonst was, aber sie tun das trotzdem, weil das in unserem Blut drin steckt. Das ist das alte Wesen, der alte Natur, diese adamische Natur. Man versucht, was von Gott zu nehmen. Also Christen stehlen nicht. Wir können also nur Gott bestehlen oder beziehungsweise unsere Mitmenschen. Du glaubst gar nicht, wie Christen klauen. Wie Christen klauen, du glaubst es gar nicht. Also wenn ich dir das erzähle, weißt du, in der Bibel heißt es einmal, da stiehlt einer dem anderen das Wort. Verstehst du? Schon kopieren. Abschreiben. Also ich meine, ich war ein Spezialist in der Schule, also ich habe gerne abgeschrieben, aber auch die Fehler mit abgeschrieben. Der Lehrer wusste dann ganz genau, von wem ich was abgeschrieben habe. Oder zumindest, ich habe auch abschreiben lassen. Also, kopieren, abschreiben, stehlen und dergleichen. In Sprüche 30, Vers 9 heißt es, ich könnte sonst, wenn ich satt würde, heißt es im Sprüche, könnte ich sagen, also, wer ist der Herr? Oder wenn ich arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen des Herrn vergreifen, ich könnte stehlen, wenn ich arm werde. Also entweder ich überhebe mich über die Dinge und das ist auch Diebstahl, man stiehlt Gott die Ehre, man stiehlt Gott die Show, man kann also Gott auch die Show stehlen, das habe ich gemacht, ja, ich war dabei. Anstatt der Herr hat es gegeben, der Herr hat das Wollen geschenkt und dergleichen. Ich möchte zuerst mal ein paar Bibelstellen, wo das Wort Gottes zu uns redet. Jeremia 23, Vers 20, darum siehe, ich will an die Propheten mein Wort richten, spricht der Herr. Da stiehlt doch einer dem anderen das Wort. Also, und jetzt pass auf. Sie stehlen einer dem anderen das Wort. Das Wort Gottes wird in der Endzeit rar werden. Und dann versucht jemand, weißt du, als wenn er das gesagt hätte, hat jemand anders das gesagt. Mir geht es manchmal so, ich lese, suche was bei inspirative Gedanken im Internet und so weiter, und dann lese ich, dann denke ich, das sind doch meine Worte. Und dann gucke ich, also bin bei irgendjemand hat das kopiert, dann unter seinem Namen gesetzt und etc., und dann nachher herausgenommen von Herrn Matute so und so. Also dann kopiert. Verstehst du? Und das sind aber meine Worte. Und es wird so viel kopiert, so viel vervielfältigt, also Copyright. Also das ist heutzutage ein ganz großes Problem, dass praktisch, ja, die Waren werden kopiert, dann gibt man das raus als Original, echt, unsere Ware, und dabei ist alles nur Kopie und Ramsch und irgendwo in China hergestellt. Offenbarungen sind selten, Gotteserkenntnisse sind selten und so weiter. Und da klaut einer den anderen. Gott hat mir gezeigt. Und der Wort hat, wenn du das genau hörst, das hat von jemand anders. Auch wenn es durch seinen Fleischwolf gegangen ist. So, man tut so, als wenn Gott gesagt hätte. Und der Wort hat man von irgendwo abgeschrieben oder irgendwo abgeguckt. Oder man hat auch die Fehler und die Dummheiten auch mitkopiert. So wie in der Schule beim Abschreiben. Und die Dummheit mitkopiert. Es ist nicht auf einem eigenen Mist gewachsen. Also du sollst nicht stehlen. Du sollst also nicht kopieren. Du sollst original bleiben. Gottes Wille ist, dass wir original bleiben und identisch bleiben. Und ja, meine Erkenntnis soll es sein, meine Offenbarung soll es sein, meine Erfahrung soll es sein. Nicht, dass wenn irgendjemand eine Erfahrung gemacht hat und dann gebe ich das als meine Erfahrung. Das geht nicht gut in unserem geistlichen Leben. Also Raubkopien nennt man das draußen in der Welt. Und Raubkopien gibt es auf allen Gebieten. Da muss Gott uns manchmal zeigen, wie manchmal so leichtfertig und leichtsinnig wir sind. Wir kopieren so vieles und das ist gar nicht von Gott für uns. Sogar der Apostel Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen, das Abendmahl, und ich habe es euch gegeben. Weißt du, selbst so einfache Sachen, Gott muss uns zeigen, das ist richtig, das ist wahrhaftig, auch wenn die Jahrhunderte und Jahrtausende die Christen schon feiern, das Abendmahl, aber das muss dir vom Herrn gezeigt werden. Das ist eine Inspiration. Ich habe es vom Herrn empfangen. Der Herr hat es mir verständlich gemacht, der Herr hat mir den Verstand geöffnet, mein Verständnis. Ich habe es vom Herrn empfangen. Und es ist so wichtig, dass der Herr uns aufschließt und dass der Herr uns offenbart. Sonst sind es Diebstähle. Also wenn die Wirtschaft schlecht ist, die Wirtschaftslage schlecht ist und die wird bei uns auch bald schlechter, dass das dann alles nur problematisch und schwieriger wird, da wird auch sehr viel geklaut. Ich bin gestern unterwegs gewesen, da sehe ich, wie einer ein Fahrrad nach Hause trägt. Also ist noch angeschlossen, kommt aus dem Laden raus, bei Netto war das, kommt aus dem Laden raus und nimmt das Fahrrad. Und ich habe gewartet, bis vielleicht der Junge kommt, dem das dieser Mountainbike gehört hat, kam aber niemand, aber ich habe verfolgt nachher, wo der hingegangen ist. Und dann hat er dann im Hof irgendwo um die Ecke das Schloss abgesägt. Verstehst du, es war eindeutig geklaut. Geklaut. Ich habe hier an der Kirche Kupferrohre angebracht und komme ich eines Tages hin, da sind keine Kupferrohre, also Materialklau. Und die sind alle geklaut worden, alle Kupferrohre. Jetzt musste man nachher hinterher Plastikrohre, Regenrinne, also machen. Also stehlen ist nichts mehr Ungewöhnliches heutzutage, heute wird geklaut, da glaubst du es gar nicht. Wir sind dort mal auf dem Dach gewesen, auf der Kirchendach oder Kapellendach, und ich musste noch was holen, da war unser Olaf oben auf dem Dach und plötzlich kommt einer und nimmt die Leiter mit und ich sehe, dass er die Leiter abnimmt und wegträgt. Dann sagt er, der Pfarrer hat gesagt, ich soll die Leiter wegtragen. Ich sage, was, der Pfarrer, das bin ich selber. Und tragen Sie die Leiter schön brav wieder zurück. Das ist ja Diebstahl. Verstehst du? Weißt du, Diebe gibt's überall. Und der Kupferdrähte, das neulich habe ich gehört, hier konnte die S-Bahn nicht fahren, weil die ganzen Kupferdrähte geklaut worden wären oder Eisenbahnschienen. Was glaubst du? Du glaubst gar nicht, was heute alles geklaut wird. Gullideckel oder Klimaanlagen, Weintrauben, sogar ein Krankenwagen ist neulich geklaut worden hier. Schmerztabletten, sogar Bienen. Ich stehe hier bei Aldi und dann sehe ich, ich sehe nichts Besonderes. Ein Mann löst einen Hund, einen großen, schönen Hund, starken Hund, löst er ab und der Esel läuft mit. Und dann springt der Mann aus der Kasse, mein Hund wird entführt. Und er läuft nach und packt den Mann. Aber der Hund läuft schön brav. Was? Wenn du den Hund führst, läuft er mit jedem. Also Tiere werden geklaut, Bienen werden geklaut. Wir waren in Paris mal. Mit unserer Familie und sitzen da und essen in der Hauptstraße. Plötzlich kommen so ein paar Kinder vorbei, schnappen uns vom Teller, was auf dem Teller ist, und hauen ab. Ich reg mich auf. Dann kommt die Bedienung und sagt, regen Sie nicht auf, das sind arme Kinder, die haben nichts zu essen und so weiter. Das ist Mundraub. Das darf man in Frankreich. Also, und nehmen das, verstehst du? Und von meinem Teller. Dann habe ich wieder was Neues, Frisches gekriegt, aber bin so beraubt worden. Mundraub. Wenn die Wirtschaftslage noch schwieriger wird, es wird noch viel mehr geklaut werden. Glaub mir das. Nicht nur das Essen vom Tisch. Viele Menschen sind also in dieser Welt und wir sehen, es werden mehr Menschen und die haben immer weniger. Und das Einzige zum Überleben ist nur noch stehlen. Wie die meisten stehlen. Stehlen wird ganz natürlich und normal sein und deshalb verdienen auch die Versicherungen und die Sicherheitsfirmen so gut, weil das ist halt eine Marktlücke, stehlen. Man will sich absichern, man weiß also, nirgendwo hat man Garantie. Viele Christen sind zu faul, auf der Straße zu missionieren und so weiter und ein Zeugnis zu geben, Leute in die Gemeinde einzuladen. Weißt du, was sie dann machen? Christen stehlen Schafe von anderen Gemeinden. Weißt du, und das ist Diebstahl. Weißt du, anstatt selber zu missionieren, selber Leute zu bekehren, versucht man, Leute von anderen Gemeinden zu stehlen. Und das ist Verkehr, das ist Sünde. Also jeder soll jetzt seine Schafe selber züchten und selber großziehen und selber missionieren. Weißt, andere geben sich da als große Offenbarer, Gottesoffenbarer heraus, also wir haben die Erkenntnis. Und wenn du da genau nachguckst, ist es aus dem und dem Buch rausgelesen worden. Und dann, so entstehen dann auch nachher Sekten. Nehmen Material von begnadigten Männern, gesegneten Männern Gottes und tun so, als wenn es ihr Material wäre. Du sagst, Christen stehlen nicht. Und ich möchte heute heilige Leute aufzitieren, die gestohlen haben. Ich denke nur, unser Jakob, also ich meine den Jakob in der Bibel. Jakob hat dem Esau sein Erstgeburtsrecht geklaut. Also mit Tricks, verstehst du? Also ein frommer Mann, verstehst du? Und die Mutter hat es angestiftet. Und dieser Jakob luchst dem Esau den Erstgeburtssegen. Das ist Diebstahl. Weißt du, der ist der Erstgeborene und der bleibt der Erstgeborene. Und was immer auch die Erstgeburt bedeutet in der Bibel. Aber der betrügt den Vater und bestiehlt ihn. Und da bringt er 20 Jahre seines Lebens im Unglück, nur weil er gestohlen hat. Einmal gestohlen hat. Und das ist also eigentlich eine Lappalie. Erstgeburtsrechter. Also, und auch, der hat sogar getauscht. Linsengericht abgegeben und dergleichen. Am Mittwoch hatten wir ja das Thema, öffne niemals gewaltsam die Türe. Diebe tun das, gewaltsam die Türe zu öffnen, etwas zu erreichen, etwas zu bekommen, aber die berechnen nicht die Folgen, was es kostet, wenn man gewaltsam etwas tut. Ein anderer, der was gestohlen hat in der Bibel, und das war sogar ein Apostel, Judas Ischariot, und die Bibel sagt, er war ein Dieb. Weißt du, der Herr Jesus war so reich und so gesegnet und so wohlhabend, die Kasse war voll, und der Herr hat ihm die Kasse anvertraut, und er hat nicht einmal gemerkt, dass Judas sich ab und zu mal was so in seine eigene Tasche gewirtschaftet hat. Was sagst du jetzt? Judas, ein Apostel Jesu Christi, ein Dieb. Weißt du, und es kam nur raus, als Maria Magdalena die Füße salbte, dort in Bethanien und so weiter. Was soll diese Geldverschwendung? Und er war einer, der Geld des Herrn genommen hat und missbraucht hat. Dann sollte man das den Armen und Bedürftigen geben. Also Leute, die irgendwie dann in ein Extrem verfallen. Ja, das wollte man den Armen helfen. Die haben Dreck am Stecken. Leute, die irgendwie was übertreiben, haben Dreck am Stecken. Das müssen wir jetzt, also so, der Herr ist heilig, ein verzehrendes Feuer. Du musst es nicht, wenn du weißt, dass Gott ein heiliger Gott ist und ein verzehrendes Feuer ist. Aber guck mal, Saul hat die Gebote Gottes übertreten, hat nicht getan, was er sollte bei den Amalekitern. Und dann war er so hart und so grausam, da hat er sogar Pferdewegen gemacht, dass sogar die Leute zermalmt und zerfleischt wurden. Keine Gnade, rücksichtslos. Warum? Weil er Gottes Gebote übertreten hat. Menschen, die Gottes Gebote übertreten, werden auf der anderen Seite extrem. Satan ist auch der gleiche. Satan hat Gottes Gebote übertreten, deshalb wird er jetzt immer extrem. Was er macht, macht er immer mit extrem. Und so Judas wird auch hier extrem und er sagt, das hätte man verkaufen können und den Armen das Geld geben können. Satan kennt unsere Schwachstellen und Satan kannte die Schwachstelle von Judas Ischariot. Also Christen stehlen nicht. Und der Herr Jesus ist so naiv, Entschuldigung, so naiv und vertraut ihm sogar noch die Kasse. Ich glaube nicht, dass es eine Einfalt war, aber es war ein Test. Wie wird er umgehen mit dem Geld? Kann er mit dem Geld umgehen? Die meisten Sünden, eigentlich sind es Sünden, die wir noch von unseren Vorfahren in uns haben. Judas hatte wahrscheinlich auch so ein paar Reste von seinen Eltern und so weiter, mit denen er zu kämpfen hatte. Das sind die Sünden, mit denen wir, wenn wir bekehrt sind, wir haben unsere Sünden abgelegt. Aber das, was wir von den Eltern geerbt haben, so angeeignet bekommen haben oder anerzogen worden ist, das steckt in uns drin. Judas hatte noch die Begierde nach dem Geld, wahrscheinlich, das war ein Problem seiner Eltern, seiner Familie. Ischariot, das heißt, ist eine Anlehnung an Sikarius, also Dolchmann, also der mit Gewalt was erpresst hat, gehörte wahrscheinlich zu den Zeloten, dieser Judas Ischariot, einer Widerstandsbewegung. So eine alte Legende erzählt, dass seine Mutter Giborea einen Traum mal hatte, dass ihr Sohn den Untergang seines Volkes heraufbeschwören wird. Also da war etwas schon in der Familie drin. Da war schon was in der Familie drin. Und Lukas meint sogar, Satan hat sein Herz erfüllt vom Judas Ischariot. Also er hat Geld veruntreut, immer wieder mal was so für sich rausgenommen. Ich leg's zurück. Ich kenne einen lieben Bruder, der hat bei der Bank gearbeitet, Deutschen Bank sogar in Stuttgart. Und der war in der Gemeinde, war Lehrling dort und hat immer wieder Geld rausgenommen aus der Kasse oder auf die Spielbank gespielt. Er hat gedacht, einmal gewinnt er das große Geld, dann kann er wieder alles zurückzahlen. Aber was von wegen das große Geld gewonnen hat, mehr verspielt und dann konnte er plötzlich nicht mehr zurückzahlen. Und dann muss er sich der Bank stellen und sagen, du, ich habe hier Geld aus der Kasse genommen und das kam auch raus. Und so weiter. Man kann also nicht lang zudecken. Eine gewisse Weile kann man seine Sünde, seine Fehler zudecken, aber nicht für immer. Und dann, du siehst den Judas weiter. Judas war kein unschuldiger Zuschauer da, als Maria Magdalena Jesus Füße salbte. Er wusste, was er tat. Und er wusste sogar, dass er den Bissen nahm. Und er taucht mit Jesus gleichzeitig. Er wollte der Erste sein. Du siehst also, es steckte etwas in ihm drin. Er wollte der Beste sein, der Erste, der Größte. Der Heiligste, womöglich sogar, der dem Herrn Jesus zu seinem Recht verhilft. Und er nahm den Bissen und taucht mit Jesus zusammen, noch bevor die anderen kommen. Und Jesus sagt, wer als Erstes den Bissen in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Was es auch immer heißt. Judas war ein gieriger Mensch, das steckte in ihm drin. Diese Handlung spricht also für sich selbst, also, dass er einfach der Erste sein will. Wer ist der Größte? Ist die große Frage. In Johannes 12, Vers 6 heißt es, er war ein Dieb. Also Johannes geht noch weiter, er war ein Dieb von Anfang an, ein gieriger Typ, der noch mehr wollte, nicht nur Kassenverwalter und Geldzähler, sondern er wollte auch was zu sagen haben. Er war ein gieriger Mensch, er war ein Dieb. Der hat häufig aus der Gemeinschaftskasse was genommen und sich selbst bedient. Und die Leute haben nichts gesagt und sie haben vielleicht auch was gedacht, aber sie haben nie was sich groß geäußert. Und auch Jesus hat ihn nicht verdammt. Man wusste. Aber das Problem ist, irgendwann kommt die Sache zum Platzen. Christen stehlen nicht, das ist meine Botschaft. Weißt du, Christen bedienen sich nicht selbst. Und das gehört jetzt zu den christlichen Tugenden, dass du nicht selbst bedienst, sondern bei Gott wird man bedient. Du kannst Gott nicht fordern, ich will und so weiter, ich nehme, weil du mir nicht gibst, dann hole ich mir das. Du kannst dich nicht bei Gott selbst bedienen. In der Bibel heißt es, was mein ist, das ist auch dein. Das gilt also, aber es muss uns gegeben werden. Mir hast du nichts gegeben, hat der ältere Bruder gesagt. Jeder, der sich selbst bedient, bestiehlt Gott. Und die erste Sünde war auch ein Diebstahl. Sie nahmen von dem Baum, wo Gott verboten hatte, zu nehmen. Weißt du, Gott will uns geben, wenn es soweit ist. Dann sagt er, komm, jetzt kannst du von dieser Frucht essen. Wer eigenmächtig handelt, der bestiehlt Gott. Eigenmächtiges Handeln im Glauben, im Leben überhaupt. Gottes Ansehen wird geschmälert, wenn wir uns eigenmächtig bedienen. Also ich mach das. Darum heißt es in der Bibel, man soll Vater und Mutter ehren, weil man nichts nehmen sollte, es sei denn, man gibt es. Du sollst nicht begehren in deines nächsten Weib, deines nächsten Mann, deines nächsten Kinder, deines nächsten Haus und Hof und so weiter. Oder dir was herausnehmen. Judas hat sich was herausgenommen. Dieses Bild von Judas Ischariot sollte uns allen eine gute Predigt und eine Botschaft sein. Uns erschrecken. So ist man nicht bei Gott. So kann man nicht zu Gott kommen. Christen berauben zum Beispiel andere Menschen, wenn sie sich in fremde Angelegenheiten einmischen. Lass uns ganz ehrlich sein. Also ich will die Wahrheit sagen. Was geht dich dein Bruder, deine Schwester an? Du kannst für sie beten, wenn du Fehler siehst. Aber du sollst sie nicht einmischen. Du stiehlst zum Beispiel, Gott führt jemand, Gott erzieht jemand, Gott züchtigt jemand, Gott belehrt jemand, Gott nimmt jemand in die Schule und du nimmst es das weg unter Umständen und mischst dich in seine Angelegenheiten rein. Und wenn du anfängst, über andere Menschen zu reden, du nimmst seinen Ruf, seinen guten Namen und womöglich weg oder was er erwirtschaftet hat, was er erarbeitet hat, was er erkämpft hat, du beraubst ihn, wenn du negativ über ihn redest und vielleicht, wenn du andere Menschen verdammst. Menschen, die Verletzungen erlebt haben, brauchen niemanden, der selbst voller Stolz ist und dann versucht, ihn so wiederherzustellen. Weißt du, nur demütige Menschen können anderen dienen. Nur demütige Menschen. Sie brauchen, diese verletzten Menschen brauchen Annahme, brauchen Liebe, brauchen Gebet und dergleichen. Und wenn du kommst dann so als harter Mensch, als harter Erzieher, Zuchtmeister und so weiter, dann kannst du dem anderen gar nicht dienen. Du zerstörst noch mehr, als dass du was tust in seinem Leben. Wie oft wird Jesus wahrscheinlich versucht haben, Judas zu korrigieren, ihm seine Mängel zu zeigen oder, guck mal, Judas, das ist nicht korrekt, was du da machst. Doch, er ließ sich nicht sagen. Du siehst also, wenn wir uns nichts von Gott sagen lassen, ist auch Diebstahl. Wir lassen Gott umsonst an uns arbeiten, vergeblich. Jesus war ein Menschenfreund, durch und durch. Er dachte, Judas könnte noch, aus dem Judas könnte noch was werden, Judas könnte noch sowas bringen, ich könnte noch den Judas verbessern. Oder ich könnte Judas von diesem schrecklichen Schritt abhalten, als er sagte zu Petrus, Satan hinter mir. Aber was passierte? Satan hat das mitgehört, hat den Judas mitbenutzt. Und Judas hat natürlich noch alles übertrieben und Satan übertreibt es immer. Dann, wenn er schon verraten werden muss und er diesen Weg geht, dass er ausgeliefert wird den Völker, den Heiden und so weiter und dass er gekreuzigt wird, dann aber schon richtig. Und deshalb hat Judas ihn verraten. Judas hat also noch mitgeholfen, dass Jesus noch mehr leiden musste. Und das Material dazu geliefert. Eigentlich Jesus ist gar nicht so wählerisch. Er nimmt jeden Menschen auf, also auch den lieben Judas. Ischariot, er geht dorthin, wo er eingeladen wird, zum Simon, dem Pharisäer, geht er auch hin, obwohl ihm kein Wasser gibt und keinen Kuss gibt und keine Füße wäscht und sonst nichts, verstehst du? Und nur kritisiert. Er geht auch zu denen, die ihn kritisieren. Er vertraut seine Gaben auch Menschen, die gar nicht bereit sind, diese Gaben richtig zu gebrauchen. Auch dem, der sein Talent vergräbt. Und sogar dem Judas vertraut er die Kasse, kannst du es vorstellen? Also das ist für mich das Größte. Er macht den Bock zum Gärtner. Macht er. Oder ist das eine Provokation? Judas, wie wirst du hier dich beherrschen? Wirst du stehlen oder wirst du nicht stehlen? Aber Judas hat die Prüfung nicht bestanden. Und Jesus hat vielleicht gedacht, vielleicht besteht er die Prüfung, vielleicht bewährt er sich, vielleicht kann man ihm was vertrauen. Nicht, dass die Leute sagen, also der ist nicht vertrauenswürdig. Es war für Jesus nicht leicht, den Judas mitzutragen und mitzunehmen auf die Reise. Judas, weißt du, er hat eigentlich den Judas als seinen eigenen Verräter erwählt, der Herr Jesus, und nimmt ihn mit. Denn nachher, der sein Brot isst, verratet ihn. Vielleicht hat er ihn nur genommen, weil er auch niemand anders mehr gehabt hat. Verstehst du, wer sollte noch? Vielleicht war er so die letzte Wahl. Aber er hat ihn genommen, wie auch immer. Jesus ist nicht wählerisch, was die Leute angeht. Weißt du, er möchte uns gewinnen und aus uns noch etwas machen. Christen, stehle nicht. Weißt du, er holt jeden, egal wo er ist, aus dem Dreck, oder irgendwo im Abseits steht, oder arbeitslos ist, oder obdachlos ist, oder Zweifler ist, oder ja, ein Prolet ist, oder ein Pharisäer ist, spielt keine Rolle. Er nimmt jeden, der zu ihm kommt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig unbeladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus will allen Menschen helfen. Weißt du, wenn Jesus uns ruft, dann geht er nicht gleich zu Schufa und erkundigt sich, wie steht es mit den Finanzen, bezahlt er seine Rechnungen, bezahlt er seine Miete. Judas probiert mit jedem, auch mit uns. Und das ist Gnade, dass Jesus mit jedem, mit uns, mit allen uns versucht. Weißt du, er wimmelt niemand ab, aber er sagt, irgendwann muss sich was ändern bei dir. Er probiert mit jedem. Und gibt jedem eine Chance, gibt auch manchmal die zweite Chance. Wenn der Judas nur gewartet hätte, hätte bestimmt auch vom Herrn Jesus die zweite Chance bekommen, so wie Petrus. Aber er hat nicht gewartet. Wahrscheinlich war er ein bisschen ungeduldig, das war auch so sein Problem. Judas hat bei Jesus nicht funktioniert, nicht geklappt. Er war zu kaltherzig. Beim Abendessen beschloss er, ich werde ihn verraten, verkaufen. 30 Silberlinge, also er war geldgierig, du siehst, er nahm das Geld gerne an. Nachher wusste nicht, was er damit anfangen soll, aber zuerst nahm er gerne an. Weißt du, er hat nie mit dem Herrn Jesus darüber gesprochen. Wenn er mit Jesus sprach, hat nie mein Herr gesagt, sondern Rabbi, Meister. Christen stehlen nicht, habe ich gesagt. Viele geben Gott nicht das, was Gott gehört. Die Bibel sagt, gib dem Kaiser, was Kaiser, und gib Gott, was Gott gehört. Also wir sollten wissen, was gehört Gott und was gehört dem Kaiser, was gehört der Welt, was gehört mir, was gehört dem Leben und was ist Gottes Eigentum. Weißt du, meine Seele gehört Gott, mein Herz gehört Gott, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Wenn du dein Herz Gott nicht gibst, bestiehlst du Gott in aller Liebe. Gib mir dein Herz, mein Sohn, meine Tochter. Weißt du, Gott wird bestohlen, mehr als du denkst von den Christen. Wenn wir egoistisch sind, selbstsüchtig sind, selbstgierig sind und nur uns selber suchen. Weißt du, Judas bediente sich beim, und er sagte, ja, wenn er nicht macht, mache ich was. Ich helfe ihm nach, dass er sich behaupten und beweisen muss. Er muss dann sagen und die Farbe bekennen. Dann muss er zeigen, ob er der Messias ist oder nicht. Gott bestehen ist, indem wir Gott nachhelfen wollen. Wir wissen ganz genau, was Gott tun will, aber wir wollen nachhelfen. Und Judas ist zu einer sehr tragischen Person geworden. Niemand möchte so sein und so werden wie er. Judas war vom Materialismus gefangen, vom Geld. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt der Herr, entweder dem und dem. Und Judas wollte nicht immer da mit diesem billigen, primitiven Wanderprediger Jesus von Nazareth rumpilgern. Er wollte mal was Besseres sein, im Palast wohnen oder geehrt worden werden und so weiter, als Steuereintreiber oder was Großes werden. Er wollte nicht immer arm und schwach sein. Weißt du, viele Menschen nützen die Gelegenheit. Sie werden nicht zu Diebe. Aber wenn die Gelegenheit kommt, werden sie zu Diebe. Gelegenheit macht zu Diebe. Und Judas hatte die Gelegenheit. Er hörte, die wollen ihn irgendwie fangen. Und er sagt, ich kann euch helfen. Er wollte was Besonderes sein. Und das ist schon ein Diebstahl. Wenn du in deinem Leben was Besonderes sein willst. Wir sind was Besonderes als Kinder Gottes. Durch und durch. Wir sind Erwählte, Auserwählte Gottes. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Für viele reicht es nicht, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Die wollen noch mehr sein. Sie wollen der Herrgott selber sein. Er wollte geistlich aufsteigen. Er wollte was leisten, was vollbringen. Dass Jesus sagt, guck mal, du hast mich befördert. Du hast mich zu dem Messias gemacht. Durch dein Verrat bin ich das geworden, was geworden bin. Bin der König von Israel. Und jetzt stelle ich das Reich Israel her. Er wollte Gott nachhelfen. Jemand anders, auch so ein frommer, also ein frommer Diener, Gehasi in der Bibel. 2. Könige 5, kannst du seine Geschichte nachlesen. Da wird der Naaman getauft oder lässt sich taufen und wird wiederhergestellt von seinem Aussatz geheilt. Und dann der Prophet Elisa nimmt gar nichts und sagt, geh, sei gesund, Gott segne dich, in Ordnung, ich brauche nichts von dir. Und dann siehst du, was dann passiert, wie Christen stehlen. Sieh, mein Herr hat diesen Maria, den Naaman, verschont und hat nichts von ihm genommen, was er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, 2. Könige 5, Vers 20, so wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen, denn letztendlich, ich habe ja die Nachricht ihm übergebracht. Ich habe ihm gesagt, lass dich siebenmal taufen. Also, ich möchte auch meinen Lohn haben. Du siehst, Gott belohnt seine Leute richtig. Aber wenn wir nach unserem Lohn kämpfen und sagen, ich will das haben, das steht mir zu, ich habe ein Recht darauf. Dann Vers 21, 2. Könige 5, so jagte Gehasi dem Naaman nach und als Naaman sah, dass er hinter ihm her nachlief, stieg er vom Wagen runter, wie demütig er war, und ging ihm entgegen und sprach, geht's gut? Vers 24, und als Gehasi auf dem Hügel ankam, nahm er es von ihren Händen, also beiseite, und ließ die Männer gehen und sagte, guck mal her, das und das brauche ich noch. Elisa sprach, hat sich beschenken lassen mit Kleider und Silberstücke und dergleichen. Und dann kommt er nach Hause, ganz bescheiden, als wenn es nichts gewesen wäre. Weißt, tut so scheinerlich, manchmal tun Fromme sehr scheinerlich, als wenn es nichts gewesen wäre. Aber die haben Gottes Gebot übertreten. Die haben sich versündigt. Gehasi hat hier was genommen, was ihm gar nicht zusteht. Und dann kommt der Prophet und sagt, geht's gut? Und so weiter. Und Elisa sprach, woher kommst du, Gehasi? Er sprach, dein Knecht ist wieder hierhin und dorthin gegangen. Also war unterwegs. Also gelogen. Und dann Vers 27. Aber der Aussatz Naamans wird dir anhängen, dein Leben lang und deine Nachkommen. Und da ging Gehasi von ihm hinaus und war aussätzig und weiß wie Schnee. Du siehst, der eine ist es losgeworden, den Aussatz, und der andere hat es bekommen, weil er gestohlen hat. Weißt du, manche werden Dämonen los und die anderen kriegen das, weil sie einfach sich da in eine Sache hineinsteigern, wenn für Leute gebetet wird, ihre Nase reinstecken, wo es nicht hingehört. Wenn du stiehlst und Kleider und Silber nimmst, was dir gar nicht gehört, nimmst du auch den Aussatz von demjenigen und die Probleme von demjenigen und die Krankheit von demjenigen und so weiter. Wenn du das annimmst und Gott sagt, du sollst nichts nehmen. Eigenmächtig, es sei denn, die wird gegeben. Judas Ischariot hat unschuldiges Blut vergossen. Er versuchte, sich Geld nachher zu verdienen irgendwie, weil Jesus ihm nicht vielleicht aus der Kasse erlaubte, was zu nehmen, und sagt, du, jetzt kriegt der die Kasse und für der. Er versuchte auf Kosten Jesu, sich groß zu machen, sich schlau zu machen, sich reich zu machen, sich angesehen zu machen. Weißt du, er ließ Jesus für seine Träume bluten und leiden. Und dann, was ist mit Judas passiert? Schaut, sein furchtbares Ende, hängt am Baum und seine Därme, sein Bauch platzt, musste teuer bezahlen für diesen Segen, denn er glaubte, dass es ein Segen wäre. Wenn wir etwas gewaltsam durchdrücken wollen oder erreichen wollen, oder ist schon Diebstahl. Und deshalb die Fortsetzung von dem Thema vom Mittwoch. Öffne nicht gewaltsam die Tür. Und alles, was wir gewaltsam nehmen und tun, ist Sünde. Und bringt Leid und Schmerz und Schwierigkeiten und Probleme. Ich denke nur an dieses heilige Ehepaar Abraham und Sarah in der Bibel. Sie hatten keine Nachkommen und sie wollten unbedingt Nachkommen haben. Gott hat es verheißen, sogar Nachkommen zu geben. Aber sie hatten keine Geduld, bis die Zeit reif war oder bis Gottes Stunde kam. Und was machten sie? Sie nahmen die Hagar. Und die Hagar war die Leihmutter nachher. Die sollte dem Abraham Nachkommen verschaffen. Wenn schon, dann schon, dann mach mal selber. Dieses eigenmächtige Handeln, dieses Problem mit Ismael haben wir bis heute, Araber und Juden. Dieses Problem ist bis heute nicht ausgestanden. Weil jemand eigenmächtig gehandelt hat. Und die Hagar war eine Sklavin, eine gekaufte Sklavin, Magd von der Sarah. Also die ist auch nicht freiwillig in die Sklaverei gegangen. Und sie hat nicht freiwillig da sich befruchten lassen vom Abraham. Das war alles Zwang. Du musstest. Und naja, als Sklavin musste sie das tun und musste gehorchen. Wenn gesegnete Menschen etwas tun, was Gott nicht befohlen hat, da wird aus dem Segen Fluch. Kann noch so wunderbarer Segen sein, kann noch alles so herrlich sein, es wird ein Fluch, ein Verhängnis für die ganze Welt oder für die ganze Umgebung. Es gibt also ein taktvolles und legales Stehlen, so vornehmes Stehlen. Der Herr hat's gesagt. Aber ich bin nicht sicher, hier hat der Herr nichts gesagt zu Sarah und zu Abraham. Hat nichts gesagt, nirgendwo finde ich was. Die haben eigenmächtig gehandelt. Eigenmächtig gehandelt. Sie haben die Frau bestohlen, die Frau davongejagt nachher und den Sohn auch noch davongejagt. Sie haben Gott zu etwas überredet. Weißt du, wenn wir Gott zu etwas überreden, ist auch Diebstahl. Geistlicher Diebstahl. Wenn wir Gott überreden, Herr, mach das. Und wenn du nicht machst, ich werde absagen, ich kündige dir, ich werde dir nicht mehr predigen, ich werde dir nicht mehr dienen. Wir wissen alle, sowas gibt es. Judas sagte auch, der Herr will sich schon selber verteidigen. Und er wird sich nicht verhaften lassen. Er ist ja stark genug. Und wenn der Herr was sagt, wenn er das gewollt hätte, hätte er es getan. Denn er sagte, ich bin es. Dann sind die Soldaten, die Kriegsknechte wie tot zu Boden gefallen. Also die Autorität hat er gehabt. Er hätte das tun können, aber er hat es nicht getan. Denn er hielt nicht als ein Raub, Gott gleich zu sein. Er wurde als Mensch, er demütigte sich Mensch. Und unser Anliegen und unser Fall und unser Problem ist, wir sind in dieser Welt und wir müssen anders sein als die Welt. Die Welt stiehlt, die Welt bedient sich, die Welt fragt nicht viel nach, wem gehört das, wessen ist es, das ist des Herrn, das gehört der Natur und so weiter. Wir sind verantwortlich für die Schöpfung. Und dann ging der Schuss nach hinten, beim Judas und bei Gehasi. Und kannst die Bibel durchgehen. Gott lässt sich also nicht manipulieren. Judas hat unschuldiges Blut vergossen, Matthäus 27, Vers 3 bis 5. Satan hat ihn betrogen, hinters Licht geführt. Und zerstörte seine ganze Berufung, die so wunderbar anfing. Sogar Jesus ihm so viel vertraute. Was hätte aus dem Judas werden können, wenn er nicht diesen Fehler begangen hätte? Und er diente seinen Feinden, den Feinden des Kreuzes, dem Herrn Jesus Christus, den Feinden Jesu. Und Judas trug entscheidend bei, dass Jesus umgebracht wurde. Ohne ihn hätten die Juden ihn vielleicht noch gar nicht gefunden bis heute. Obwohl er öffentlich predigte. Aber die trauten sich nicht. Aber wenn der Judas da, der Apostel, der Erwählte, der sogar im Dienste Jesus stand, wenn der ihn die Menschen hinführt zu Jesus, dann wird Jesus gefangen genommen. Kein Wunder. Er, der früher Dämonen austrieb, Kranke heilte, wird jetzt ins Werkzeug Satans, dieser Judas. Und das Problem ist, er nahm Geld aus der Kasse. Er nahm Geld aus der Kasse. Er dachte, das merkt niemand, das sieht niemand, aber der Herr weiß es ganz genau, der Herr kennt ganz genau. Satan nimmt sich nicht unschuldige Menschen in Gefangenschaft, er nimmt nur Menschen, die schuldig geworden sind. Also der Teufel kann an dir nichts anhaben, wenn du nicht schuldig geworden bist. Judas wurde schuldig und deshalb hat Satan ihn begehrt. Und deshalb hat Satan sich an ihn festgehalten und festgekrallt. Menschen, die irgendwo sich verschuldet haben, irgendwo versagt haben und so weiter, die sind... Bei denen ist ein Einfallstor für den Satan offen. Die sind ansprechbar für Dämonen und unreine Geister, die irgendwo etwas genommen haben, das ihnen nicht zustand. Die sich was rausgenommen haben. Ich darf das ja, ich bin der Kassierer. Ich habe mein Recht. Die sich etwas anmaßen, was ihnen nicht zusteht. Geschwister, das ist also eine ganz ernste Sache. Mit Gott kann man nicht spielen. Du kannst mit allen spielen, aber nicht mit Gott. wenn man ein Unrecht tut oder ein Unrecht gutheißt oder ein Unrecht unterstützt oder so Schmiere steht, also mitgehangen, mitgefangen, also beides ist gleich schuldig und so weiter. Wenn du siehst, jemand begeht einen Fehler und du warnst nicht, dann bist du ja schuldig oder mitschuldig. Judas überdeckte seine Vergehen ja mit der äußeren Beziehung. Ja, ich bin ein Jünger Jesu, ich bin ein Apostel, ich kann das mir leisten. Aber und taucht noch großzügig sein Bissen mit Jesus in den gleichen Schüssel zur gleichen Zeit, damit alle sehen, guck mal, der Herr erlaubt das mir, der Herr nimmt mich an. Betont, wie besonders lieb er den Herrn hat, wie besonders nett er den Herrn hat und gibt noch so einen frommen, scheinheiligen Kuss. Womit betrügen wir den Herrn? In Maleachi Kapitel 3, Vers 10, mit dem Zehnten. Der Herr wird mit dem Zehnten betrügen. Die Juden denken, ja, wir betrügen Gott nicht, wir bleiben Gottesdienst, wir sind in der Kirche, wir sind in der Gemeinde, wir hören Gottes Wort. Aber womit betrügt ihr? Mit dem Zehnten und Hebopfer, sagt Gottes Wort. Hier, Maleachi 3, Vers 10, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich dann hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun werde und Segen herabschütten würde in Fülle. Weißt du, wir wundern uns, warum segnet Gott uns nicht? Bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus, Vorratshaus. Das Geben am Zehnten und Opfer sichert uns Gottes Zusage und Gottes Segen. Und wir sollten hier konsequent sein und wir sollten nichts zurücklegen. Lieber zahlen wir was drauf, als was, dass wir uns was wegnehmen. Weißt du, lieber, du gibst ein bisschen mehr den Zehnten als, und ich, eigentlich, du kannst nichts falsch machen, aber wenn du dann wegziehst, das ist nicht der Zehnte, ich ziehe die Steuer ab, und ich ziehe das noch ab, Versicherung, meine Miete, und das ziehe ich noch ab, und dann kriegt der liebe Gott nur noch den Rest, was übrig bleibt. Weißt du, der Zehnte ist der Zehnte das, was du einnimmst, nicht was du ausgibst, sondern was du einnimmst. Weißt du, wenn du den Zehnten nur von den Ausgaben zahlen würdest, dann würde noch gar nichts mehr übrig bleiben. Wenn du den Zehnten gibst, dann gibst du Gott. Und dann gibst du Gott das zurück, was Gott gehört. Und du beteiligst Gott. Dann kannst du, wenn du den Zehnten gibst, kannst du automatisch kein Dieb Gottes mehr werden. Kannst Gott nicht mehr bestehlen. Womit bestiehlt er mich? Mit den Zehnten heißt es in der Bibel. Prüf also dein Herz, bete, geh in dein Inneres und sag, Herr Jesus, ich höre die Predigten, ich höre das Wort Gottes, ich werde gut bedient, ich werde gut betreut, ich werde gut motiviert, ich werde gut aufgeregt, der Heilige Geist kommt drüber, ich bin so voller Feuer, voller Begeisterung und ich sollte dir auch etwas geben. Herr, diejenigen, die das tun, die predigen, die für das Brot sorgen und so weiter, die sollen auch was bekommen. Und Gott befiehlt, bringt den Zehnten ganz in mein Vorratshaus. Also nicht irgendwie nur ein paar Abschläge, der kriegt was und der kriegt was und der kriegt was. Nein, wir sollten da, wo wir unser Brot bekommen, wo wir unsere geistliche Speise bekommen, dorthin sollten wir auch den Zehnten geben und nicht irgendwie ein Missionswerk sowieso. Das ist Opfer. Und Opfer ist nicht berechenbar. Opfer kannst du geben, so viel du willst. Aber der Zehnte ist berechenbar, 10% von deinem Einkommen. Aber es gibt so viele Sprüche. Weißt du, du musst aufpassen, die Frommen reden so fromm und ich möchte diese Frommen einfach geißeln und sagen, passt auf Leute, Gott wird bestohlen auf so vielen Ebenen. Weißt du, und dann tut man so scheinheilig. Also Sprüche, die ich immer wieder mal gehört habe, auch hier bei uns und manchmal so unter den Leuten. Also da heißt es, jemand hat einmal gesagt, in einem der Gottesdienste, nicht hier bei uns, aber woanders, als Reaktion auf diese Botschaft, die ich euch heute gebracht habe, müsst ihr alle nach vorne kommen. Als Reaktion auf diese Botschaft, oder? Jemand sagte, Gott will euch morgen Abend im Gottesdienst sehen. Hör zu, ist gar nicht harmlos. Gott will morgen Abend euch im Gottesdienst sehen. Oder dann? Gott ist ärgerlich, weil einige von euch letzten Mittwoch beim Gebetstreffen nicht da waren. Weißt du, als wenn du als wenn du mit den Augen Gottes siehst, das ist Gott bestehlen. Das ist unbiblisch. Wenn jemand so redet, so ein Blödsinn, so Unsinn, weißt du, als wenn du die Sicht Gottes genau kennst. Vielleicht hat die Person Mittwoch was vorgehabt und vielleicht hat sie was anderes gehabt. Weißt du, aber wir vermitteln den Eindruck den Leuten, ihr werdet schuldig, wenn ihr nicht nach vorne kommt bei dieser Predigt. Und wenn ihr nicht alles gebt, was in der Tasche ist. Und dann wird Gott beleidigt sein. Weißt du, die Juden sagten zum Beispiel über Jesus, er wäre ein Samariter, ein Sünder. Ein Ahnungsloser, er hätte einen bösen Geist. Johannes 8, Vers 49. Weißt du, das ist auch den Herrn bestehlen, seine Ehre minimieren, verkleinern. Also wir sollen Gott das Ehre mehren und vergrößern, aber nicht verkleinern. Und alles, was die Ehre Gottes verkleinert, vermindert und Gott beraubt. Der Herr sagt, ihr könnt mir nicht dienen, wenn ihr voneinander Ehre nehmt. Und Jesus antwortete hier in Johannes 8, ich habe keinen bösen Geist, Leute, vergisst es, sondern ich ehre meinen Vater, aber ihr nehmt mir die Ehre. Ich ehre meinen Vater, aber ihr nehmt mir die Ehre, mir, also Jesus. Ich suche nicht meine Ehre, es ist aber einer, der sie sucht und er ist das Richter, das ist der Herr, also Gott allein. Ihr nehmt meine Ehre. Weißt du, wir bestehlen Gott, Christen stehlen, wenn wir dem anderen seine Ehre wegnehmen, sein Ansehen, seine Anerkennung, sein Lob und so weiter. Wenn wir uns dann mit falschen Lorbeeren schmücken, das ist auch Sünde, sich mit falschen Lorbeeren schmücken. Ja, weißt du, wir alle haben das gemacht, aber ich habe es gemacht. Wir bestehlen Gott, wenn wir ein falsches Bild über ihn abgeben. Römer 2, Vers 24. Euretwegen wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Also Jesaja 52 im Alten Testament. Euretwegen wird der Name Gottes gelästert. Wenn wir etwas tun, wo der Name Gottes gelästert wird, ist Diebstahl. Gott wird bestohlen. Christen stehlen ja nicht. Unseretwegen wird Gott beleidigt, gekränkt und so weiter. Unseretwegen werden Menschen unglücklich, traurig, depressiv. Unseretwegen werden durchaus Menschen krank durch Beleidigung, Verletzungen, durch harte Worte, lieblose Worte, durch liebloses Verhalten, durch Rechthaberei. Oder es werden Menschen auch durch uns getröstet. Beides ist möglich. Also unseretwegen können sie verletzt werden oder können getröstet werden. Oder wie Paulus in 1. Thessalonicher 3, Vers 7. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Also du kannst Menschen trösten und du kannst Menschen entmutigen. Und wenn du Menschen entmutigst, stiehlst du. Wenn du Menschen ermutigst, dann gibst du etwas, dann nimmst du nicht, dann gibst du, dann förderst du etwas. Und Paulus und die Brüder hier und so weiter sind ermutigt worden durch den Glauben in ihrer Not. Der Geschwister, die haben geglaubt, die haben gesagt, Paulus, geh weiter, wir unterstützen dich. Und in 1. Korinther 1, Vers 4, Paulus dankt seinem Gott allezeit euretwegen, also den Korinther wegen, für die Gnade, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Weißt du, wir sollten so leben, dass der Pastor sich freut, die Geschwister sich freuen, die anderen sich freuen, die Gotteskinder sich freuen. Guck mal, wie der mit dem Herrn wandelt. Der läuft so wie Henoch, er wandelte mit Gott. Und wir können natürlich auch so wandeln, dass wir Herzeleid bereiten und sagen, guck, Herr Jesus, guck mal, hab Gnade mit den Leuten, hab Gnade mit den Leuten. So, unseretwegen können Menschen in Sünde fallen. Das ist auch bestätigt, unseretwegen. Unseretwegen können Menschen in Sünde fallen, können verführt werden, können verdorben werden, können im Glauben aber auch gefestigt werden. Und man kann Menschen im Glauben erfreuen, auch so im Leben erfreuen. Also unseretwegen. Wie viele Männer sind gefallen, weil Frauen sich unzüchtig kleideten? Weißt du, nicht, dass die versuchen, sondern manchmal, oder manche Frau ist vergewaltigt worden, weil sie sich demnach noch angezogen und gekleidet hat. Weißt du, viele sind selber schuld für Vergewaltigung und Missbrauch. Und deshalb nicht immer wieder der Vergewaltiger ist schuld. Oft ist auch diejenige oder derjenige, der Ursachen gab dazu. Also unseretwegen. Im Neuen Testament wird 22 Mal Judas erwähnt. Weißt du, und interessant ist für mich, dieser Judas, der hat gestohlen, der war ein Dieb, der hat den Herrn verraten, aber es ist mir wichtig zu sehen, in den 22 Stellen in dem Neuen Testament, da wird nirgendwo gesagt, also weder von Jesus noch von den Aposteln, dass Judas verdammt ist, dass er für ewig verloren ist, sondern es wird nur gesagt, er hat ihn ausgeliefert und verraten. Also Jesus und der Apostel haben nirgendwo ein böses Wort über Judas gesagt. Er war auch einer von uns. Und es kann sogar, jeder Einzelne kann hier so ein Judas schnell werden, wenn er nicht aufpasst. Er war einer von uns. Er war einer von uns. Er hat zwar Jesus ans Messer geliefert, Jesus musste deswegen leiden, auch der Apostel musste deswegen leiden, und so weiter, aber er hat sich dann entfernt von den Aposteln, ging einen extra Weg, blieb ein Außenseiter nachher, aber er war auch einer von uns gewesen. Und Jesus, und die haben kein Wort über ihn verloren, kein negatives Wort, der ist weg. Seitdem wird die Christenheit nicht mehr los von diesem Judas, dieses Judas-Image, dieses Judas-Bild, Judas, der Verräter. Judas, das ist ein unerträglicher Gedanke. Judas wurde ein Dieb, aber er hat sich verkalkuliert. Er hat gedacht, Jesus wird sich verteidigen. Er hat es gar nicht erwartet, dass Jesus sich gefangen nehmen lässt. Christen sollen nicht stehlen. Was nicht im Dienst steht, steht im Raub, hat jemand einmal gesagt. Was nicht im Dienst Gottes steht, steht im Raub. Das ist ein Raub. Also was nicht Gott dient, was Gott nicht verherrlicht, was Gott uns nicht gibt, brauchen wir auch nicht. Gott weiß, was uns gut ist. Denn denen, die den Herrn lieben, alle Dinge dienen zum Besten. Auch die negativen Dinge. Gott erreicht nicht seine Ziele durch gestohlene Sachen. Und es beginnt alles mit dem Zehnten, Malachi 3. Sein Haus liegt brach, da ist kein Brot und so weiter. Ihr wohnt in getäfelten Häusern, aber mein Haus liegt brach. Die sorgen nicht für das Material, damit das Haus Gottes gebaut wird. Weißt du, und das ist schlimm manchmal, wie das Reich Gottes vernachlässigt wird von vielen Christen. Ja, das ist gar nicht wichtig. Gemeinde ist gar nicht wichtig. Versammlung ist gar nicht wichtig. Predigt ist gar nicht wichtig. Gottesdienst ist gar nicht wichtig. 2. Mose 20, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Was heißt das? Du sollst nicht nehmen, was nicht dir gehört. Und was nicht für dich bestimmt ist. Was Gott nicht für dich bereitgelegt hat. Weißt du, da liegt es so schön, aber das ist nicht für dich, das ist für den anderen, der gesegnet wird. Eine Frage, wann hast du es zum letzten Mal gestohlen? Ja, bei der Mutter hat Zucker gestohlen aus der Dose. Wann hast du es zum letzten Mal gestohlen? Christen stehlen nicht. Wann hast du etwas weitergegeben, was nicht von dir war? Nicht vom Heiligen Geist war? Nicht von Jesus war? 3. Mose 5, Vers 21 und folgende Verse. Wenn jemand sündigt und sich nicht an den Herrn, und sich an den Herrn vergreift, dass er, also, du kannst dich an den Herrn nur vergreifen über deinen Nächsten. Da heißt es hier, und sich an den Herrn vergriffen, dass er seinem Nächsten ableugnet, was ihm anvertraut, was er, der Herr ihm anvertraut hat, und, oder was ihm zu treuer Hand gegeben worden ist oder Gewalt mit Gewalt von ihm genommen hat. Also man kann alles Mögliche machen. Dir wurde was anvertraut. Menschen stehlen. Jemand bekennt dir seine Sünden. In der Beichte, im Seelsorgegespräch. Und dann erzählst du überall. Verstehst du und sagst, weißt du was? Also, von dem kann ich nichts mehr abnehmen. Du hast den Mann bestohlen. Der hat dir etwas anvertraut. Dir was anvertraut. In der Liebe dir was gesagt. Oder dir gegeben und hast mit Gewalt was genommen. Er sagt's raus, komm, erzähl mir mal. Verstehst du, und du drängst und kurbelst und treibst und so weiter. Das ist auch Diebstahl. Wenn der nicht sagen will, wenn er nicht freiwillig rausdrückt und freiwillig nicht bekennt, lass es. Oder dich in Unrecht gebracht, welcher Art auch immer, was Verlorenes gefunden hast und du weißt, wem es gehört und leugnet. Das gehört auch zu diesem. Du hast was gefunden. Du stiehlst. Und ich weiß ja, was die Christen da stehlen. Da sind sie an der Kasse und du gibst 10 Euro und du kriegst 20 Euro raus. Und noch Kleingeld, weil die glaubt, es sind 50 Euro gewesen. Verstehst du? Und du gehst nach Hause, dann sagst du ja, die hat sich verzählt. Aber Christen sollen ehrlich sein, auch an der Kasse, auch wenn sie zu viel Geld rausbekommen. Lieber gehst du zurück und zahlst noch was drauf, anstatt dass du jetzt ein schlechtes Gewissen mit nach Hause nimmst. Denn es wird alles festgehalten. Also hier heißt, du findest etwas, was jemand verloren hat und leugnest ab und schwörst noch, habe ich gar nicht gesehen. Oder worin ein Mensch seinem Nächsten eine Sünde tut. Wenn das so geschieht, dass er sündigt und sich verschuldet, soll er wieder gut machen und so weiter. Und wenn er etwas mit Gewalt genommen hat, Schafe gestohlen, Rinder gestohlen und so weiter, soll er den 5. Teil zurückgeben. Also wenn du dich irgendwo versündigt hast, Zachäus, kennst jetzt diese Geschichte, und durch jemand betrogen habe, der sollte 5-fach zurückgeben, und dann soll er ein Schuldopfer bringen, und dann soll er kommen erst und seine Gabe Gott bringen. Warum viele Gebete nicht erhört werden? Gott kann Diebe nicht segnen, denn er muss aufpassen, die werden ihn ja auch bestehlen, irgendwann bei günstiger Gelegenheit. Weißt du, und wenn er sich am Herrn vergriffen hat, wie schnell vergreifen wir uns am Herrn, Geschwister? und dann leugnest du noch vor deinem Nächsten. Viele Christen machen sich die Wiedergutmachung viel zu leicht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die Wiedergutmachung. Christen stehlen nicht. Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und schlachtet es und verkauft es, so soll er 5 Rinder für ein Rind geben und 4 Schafe für ein Schaf. Du siehst also, wenn du Schafe stehlst oder Rinder klaust, du sollst es geben. Ich weiß, was es ist. Und es ist eine Problematik, vielleicht nicht gerade heute, aber ich habe mal in der Seelsorge nach dem Krieg, es war so ganz am Anfang meines Dienstes in den 60er, 70er Jahre, da kommt eine Frau und sagt, ich muss bekennen, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe schlaflose Nächte, ich habe keinen Frieden, die schläft mit Licht, die muss mit Licht schlafen, weil sie schlechtes Gewissen hat. Und da habe ich gesagt, was ist dein Problem? Ja, das kann ich niemand sagen, kein Mensch versteht mich. Ich habe gesagt, was ist es? Und dann fange ich an zu rätseln und zu raten, was ist das? Dann sagt er, das ist ein Strick. Aha, und dann gehe ich weiter, was hängt an diesem Strick? Und was kann so eigentlich am Strick hängen? Und so gehe ich dann hin nach und nach, und am Schluss hing eine Kuh am Strick. Es war in der Kriegszeit, und da war eine Kuh auf der Weide, dann ist sie hingegangen, abends oder nachts, und hat eine Kuh entführt, von der Weide geschlachtet und natürlich eingemacht, Fleisch und so weiter. Aber diese Kuh gab ihr keine Ruhe, Jahre nach dem Krieg oder nach der Notzeit, Jahre danach, bis sie das Gott bekannte. Aber wie soll man das jetzt wieder gut machen? Die Leute leben nicht mehr oder die sind nicht mehr da und es waren auf der Flucht oder irgendwo unterwegs. Weißt du, du wirst keinen Frieden bekommen, bis die Sache bereinigt ist. Stehlen, ganz gleich welcher Art, stört unsere Beziehung zu Gott. Können wir nicht schlafen? Zerstört unser Körper, zerstört unser Geist, zerstört unsere Seele. Also es ist so wichtig, dass wir zuerst mal unser inneres Leben reinigen und heiligen. Wenn du gestohlen hast, wer gestohlen hat, soll es zurückgeben und wiedergutmachen, so gut wie es nur möglich ist. Und nach Lösungen suchen der Wiedergutmachung. Gewiss, Jesus hat uns die Schuld vergeben, da wollen wir darüber nicht diskutieren. Aber Wiedergutmachung liegt noch immer bei uns. Wir sind noch in dieser Welt. Wir sind immer noch zur Verantwortung gezogen. Ein anderer Frommer, ein Häuptling, hat auch gestohlen. Aachen, in Josua Kapitel 7 ist seine Geschichte beschrieben. Jericho war die erste Stadt, die sie eingenommen haben auf dem Weg ins gelobte Land, war die Erstgeburt. Gott steht, der ganze Erstgeburtssegen gehört Gott. Alle Erstgeburt ist dem Herrn heilig geweiht. Ob vom Tier, ob vom Menschen oder von der Aktion, immer die Erstgeburt ist dem Herrn heilig. Erstgeburt. Und Jericho war eine Erstgeburt auf dem Weg ins gelobte Land. Josua Kapitel 7, da heißt es, aber die Israeliten vergriffen sich an den Gebannten. Denn Achan, der Sohn Kamesh und so weiter, der hat sich aus dem Stamm Juda etwas von dem Gebannten zu sich genommen. Und da erbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Also wenn jemand sich vergreift an Gottes Sache, an dem Verbannten, an der Erstgeburt, der bringt sogar über das Volk Gottes, über seine ganze Sippe, seine Familie, einen Fluch. Und wir wundern uns, wo kommen die ganzen Flüche und wo kommen die ganzen Schwierigkeiten, weil sich jemand vergriffen hat. In Josua Kapitel 7, Vers 10 und folgende Verse, da sieht man die Folgen. Da sprach der Herr zu Josua, sieh, steh auf, plärr nicht so viel, steh vor meinem Angesicht. Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, was ich ihnen geboten habe. Sie haben also nicht getan, was ich gesagt habe und haben sich an dem Verbannten vergriffen, gestohlen oder genommen und haben es verheimlicht und unter ihren Geräten, also unter ihren Rucksack oder Koffer oder was auch immer ist, unter Esel gestellt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden. Du wunderst dich, warum wir keinen Sieg haben gegen den Teufel, gegen alle möglichen Herausforderungen, negativen Herausforderungen und so weiter. Dann sagt Gott, sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind in einem Bann verfallen. Wenn du stiehlst, verfällst du automatisch in einem Bann, denn du hast von dem Verbannten was genommen, was Gott gehört und nur Gott gehört. Also Gott lässt dich nicht bestehlen. Er wacht über sein Vermögen, sein Besitz und was ihm gehört, was ihm heilig ist. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, sagt der Herr, wenn ihr nicht das Gebannte sofort aus eurer Mitte entfernt. Das hat Konsequenzen. Und schau, was für Konsequenzen das für Achan hatte. Josua Kapitel 7, Vers 19 und folgende Verse. Und Josua sprach zu Achan, mein Sohn, gib dem Herrn, was dem Herrn gehört. Und gib Gott die Ehre und bekenne ihm und sage, was du getan hast und verhehle nichts. Und er antwortete Achan zu Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, den Gott Israels. Ich habe unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange Gold und 50 Lot schwer, also 50, Gold 50 Lot schwer, und danach, das hat mich gelüstet und ich nahm es zu mir, und siehe, ich hab's verscharrt am Ende unter meinem Zelt und das Silber darunter. Und er sandte Josua Boten hin, und sie liefen zum Zelt, und siehe, es war verscharrt in einem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten zu Josua, und alle Israeliten legten sich nieder vor dem Herrn. Also da musste die ganze Gemeinde Buße tun, nur wegen diesem Dieb da. Und da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Zerachs, samt Silber und Gold und die ganze Stange Gold und seine Söhne und Töchter, seine Rinder und seine Esel, seine Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten ihn hinaus zum Tal Achon, und sie waren betrübt alle. Diebstahl bringt Traurigkeit. Sie waren betrübt, und dann, der Herr war sogar betrübt an diesem Tag, weil er musste Unglück bringen über Israel. Und da musste die ganze Sippe sterben, die ganze Sippe Achans musste sterben, und sie wurden gesteinigt und der Rest wurde mit Feuer verbrannt. So reagiert Gott auf Diebstahl in frommen Kreisen. Ha, du dann, da vergeht einem das Hören und Sehen. Und dann kehrten sie wieder zurück, und der Grimm des Zornes des Herrn ließ nach. Diebstahl hat immer Konsequenzen. Die Gemeinde war betrübt, die ganze Familie war betrübt. Was? Du hast es getan, Bruder, Schwester? Josua hier, Vers 25, Vers 7, Kapitel 7. Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Wenn du das Reich Gottes betrübst, wenn du die Gemeinde Jesu betrübst, wenn du die Sache Jesu betrübst, will Gott dich betrüben. Es ist schlimm, wie die Sünde eines Einzelnen so geahndet wird. Und weißt, was für eine Auswirkung das auf die Gesellschaft, auf die Gemeinde und dergleichen hat. Achan war ein Dieb. Judas war ein Dieb. Gehasse war ein Dieb. Wo bleiben wir denn? Achan nahm etwas von dem Gebannten. Das also, was Gott gehörte. Bannen im Alten Testament hat das mit einer Person immer was zu tun, oder einer Sache. Da hat Gott das Verfügungsrecht. Also, nur Gott kann sagen, frei oder nicht. Also, was Verbannte. Und da hat hier dieser Achan das genommen. Jericho war Gott geweiht. Und Achan hat Gott bestohlen von dem, was Gott gehörte, was Gott geweiht war. Sich an der Gemeinde bedient, sich an der Erstgeburt sich bedient. Er nahm, was Gott gehörte, also diese Erstlingsfrucht. Also, oder Jakob hat die Erstgeburt dem Esau abgeluchst, war auch wieder sich vergreifen an der Erstgeburt, was Gott gehört. Denn Esau gehörte ja Gott als Erstgeborene. Achan Sünde hat immer damit zu tun, dass man sich an Gott vergreift. Achan hat nicht gegen die Leute in Jericho gesündigt. Die Stadt ist gefallen. Das war frei. Aber es war Gottes Eigentum. Es sollte dann nachher in den Tempel gebracht werden und zur Ehre Gottes gedient werden und der Ehre Gottes dienen. Achan Sünde tun damit all diejenigen, die selber leben wollen, die selber sagen, ja, ich kann das selber machen. Eigenmächtig. Ich kann das selber in meine Hand nehmen. Das ist also dieses Verband, anstatt zu warten auf den Herrn. Ach, in Sünde, wir gehen fast alle, die dem Wort Gottes nicht glauben. Also so ernst wird Gott nicht nehmen. Also so kleinkariert ist er nicht. Du wirst geschockt sein eines Tages, wenn du dann in der Ewigkeit bist, wie kleinkariert der heilige Gott Israels ist. Weißt du, ach, in Sünde begehen alle, die Gott nicht gehorchen. Achan hat nicht gehorcht. Ich habe es gesehen, sagt du, das hat mich gelüstet. Also, Diebe werden die so gelüsten und die zerstören die ganze Segnung, die ganze Führung, die ganze Berufung. Judas hat seine Berufung zerstört. Gehasse hat auch sein Amt zerstört, wurde aussätzig. Weißt du, die Achan Sünde begehen all diejenigen, die ihren Dickkopf durchsetzen wollen. Kinder Gottes, wir müssen heilig werden. Heiligung ist eigentlich für voll Gottes angesagt. Wir können nicht unseren Dickkopf durchsetzen. Wir müssen immer das tun, was er sagt. Christen gehören zu Jesus. Die Gemeinde gehört zu der Erstlingsschar. Wer sich an der Gemeinde versündigt, versündigt sich an Gott, in welcher Form auch immer. Denn wir sind die Erstlingsschar, Erstlingsfrucht, die Erstlinge. In Hebräer 12, Vers 22, ihr seid gekommen. Du bist gekommen zu dem Berg Zions, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln. Was glaubst du, was in der Gemeinde alles los ist? Und zu der Versammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen. Weißt du, die Gemeinde Jesu ist die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben ist und zu dem Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern, der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes Jesus und zu dem Blut der Besprengung, der besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Also wir sind zu der Gemeinde der Erstgeborenen gekommen. Also für mich ist die Gemeinde was Heiliges. Und ich habe, weißt du, wer Gemeinde spaltet, den wird Gott auch spalten. Wer Gemeinde zerstört, den wird Gott auch zerstören. Und der wird ein Pfahl im Fleisch tragen, auch wenn er sich bekehrt. Guck mal, was Saul von Tarsus gemacht hat. Der hat die Christen verfolgt, die Christen ins Gefängnis gesteckt. Und dann kommt er eines Tages, wird Christ, bekehrt sich, wird geheiligt, geht durch die Schule Gottes und wird ein Missionar, ein Apostel Jesu Christi sogar. Gott gebraucht ihn, Gott nimmt ihn, aber er hat ein Pfahl im Fleisch. Und dann heißt es, und es wird schwer ihm sein, dagegen auszustechen, egal was dieser Pfahl im Fleisch ist, aber auf jeden Fall überall, wo der Paulus hinkam, gab es Aufstand, gab es Rebellion, gab es Verfolgung, kam ins Gefängnis. Das, was er anderen Christen zugefügt hat, Auspeitschen und dergleichen, das hat er alles an seiner eigenen Haut erlebt. Der hat nur gesagt, lieber Gott, lass doch endlich mal aufhören, diese ganze Quälerei. Und er ist bis zum Schluss ein Gefangener gewesen in Rom und hat, wenn er gepredigt hat, in Ketten gepredigt. Dein Soldat mit Handschellen stand nebenan. Also, er hat sich versündigt. Und diese Sünde war schwer ihm zu tragen. Er ist nicht losgeworden. Gott hat nur gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott gebraucht auch noch Gefallene. Das möchte ich auch sagen. Also, Gott gibt niemand so schnell auf. Weil er braucht jeden. Der Herr Jesus braucht jeden. Auch den Gehassi. Also sagt er was. Und er wurde aussätzig für den Rest seines Lebens und so weiter. Aber er war ein Diener Gottes, ein Prophetenschüler. Und er diente dem Herrn. Er hat schon ehrlich gemeint, aber er hat gestohlen. Er hat gestohlen. Oder einfach dem Naaman etwas abgenommen. Wir lesen eine Geschichte in der Bibel später. Da sind die vier aussätzig vor den Toren Samarias. Und das ist Gehassi und seine drei Söhne. Und diese Söhne, die machen, Gott gebraucht auch diese, aber ganz primitiv natürlich, gebraucht auch diese. Dann sind diese Aussätzige da und dann sagen sie, überall in der Stadt ist eine Hungersnot, hier bei uns ist eine Hungersnot. Lasst uns zu den Syrer gehen, vielleicht geben die uns was. Und da gehen sie hin und während sie hingingen, machte Gott so viel Krach und so viel Lärm, dass die Armee der Syrer glaubte, die Ägypter kommen und sind abgehauen, da war alles bereit, die konnten essen und so weiter. Und dann kommt er, und da siehst du, dann haben die gelernt, wir stehlen nicht mehr, wir missbrauchen nicht unsere Freiheit. Das ist auch stehlen, wenn wir die Freiheit missbrauchen. Wir stehlen nicht mehr. Dann essen sie, sind satt, und dann sagen sie einander, diese vier Aussätzige, Gehassi und seine drei Söhne, also, wenn wir nicht das sofort in der Stadt melden, dann wird unser Recht, wird an uns eine Schuld gefunden. Wir haben alles gewusst, wir haben uns satt gefressen und die verhungern dort drin in der Stadt. Wir gehen hin und sagen, also sie haben nicht mehr alles für sich genommen. Siehst du, die sind erlöst worden von ihrem Egoismus, ihrer Selbstsucht, ihrer Dieberei. Und die gehen in der Stadt und erzählen, dann ist Heil in der Stadt passiert. Gott hat auch so benutzt die Menschen. Gott kann noch wieder gut machen. Und ich bin sicher, auch die Sache mit dem Judas, Gott hätte es gut machen können, wenn er gewartet hätte. Aber er hat nicht die Zeit genützt. Er hat mit seinen Sünden rumgemacht. Er hat das Geld zurückgeworfen. Er hat gesagt, macht, kauft, was ihr wollt. Da wurde ein Friedhof draus gemacht. Er hat sich an der Gemeinde versündigt. An der Gemeinde der Erstgeborenen. Das war die Urgemeinde. Erstgeborenen. Wir dürfen das Werk Jesu nicht schmälern und nicht stören und nicht behindern. Seht zu, dass ihr nicht abweist, der da redet. Das ist der Heilige Geist. Und nichts mehr dagegen tun und nichts wegnehmen. Also sagst du, Christen stehlen nicht. Ich drehe den Beweis an, dass sie das tun. Im Neuen Testament, Offenbarung 22, Vers 18 bis 19, die letzten Verse des Neuen Testaments, da sagt der Heilige Geist, und ich bezeuge das allen, die da hören, die Worte der Weissagung, die in diesem Buch steht, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von diesen Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von diesem in diesem Buch geschrieben steht. Also das bezieht sich so auf der Offenbarung zuerst einmal, aber du kannst auch das ganze Neue Testament nehmen. Wenn du etwas von der Bibel wegnimmst, bestiehlst du Gott. Ich habe in Süddeutschland einen Bruder in der Gemeinde gehabt. Ob er mein Bruder war, weiß ich nicht, aber ich lasse es dahin. Gott weiß es, ob er mein Bruder war oder nicht. Da kommt er zu mir und sagt, der Bruder Matthäus, ich kann das nicht glauben und das nicht glauben in der Bibel und das nicht glauben in der Bibel. Und da habe ich gefragt, ja, was kannst du glauben? Und sagt, und alles, was ich nicht glauben kann, das reiße ich aus der Bibel raus, diese Seite. Oder schneide ich die Passage aus der Bibel raus. Und dann zeigt er mir seine Bibel, dieser Kerl, und die war fast nur noch Deckel übrig. Im Neuen Testament dann ein paar Sachen zur Bergpredigt, da waren Sachen rausgeschnitten, was er nicht glauben kann. Wer was hinzutut oder was wegnimmt, das ist Diebstahl. Wir sollen alles glauben, was in der Bibel drin steht. Wer die ersten paar Verse der Bibel nicht glaubt, der kann auch die letzten Verse der Bibel nicht glauben. Wir sollen also das Wort Gottes glauben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn jemand das wegnimmt, wird Gott auch von den Segnungen wegnehmen. Stell dir mal vor, weißt du, wenn du die Heilung wegnimmst, ja, das war damals, früher, Gott hat damals Kranke geheilt. Nein, für mich heilt Jesus heute noch Kranke. Kannst du Amen sagen? Damals hat er die Menschen mit Geist und Feuer getauft. Nein, er tauft heute noch Menschen mit Geist und Feuer. Damals haben die Leute in Zungen gesprochen, aber heute nicht mehr, das braucht man nicht mehr. Wir haben Computer, Dolmetscher und so weiter. Nein, der Herr tauft heute noch mit Geist und Feuer und heute reden Menschen genauso noch in Sprachen. Und die Gaben Gottes manifestieren sich heute noch immer. Die haben nicht mit den Aposteln aufgehört. Das ist dummes Geschwätz von der Brüdergemeinde oder welchen Gemeinden auch immer. Weißt du, die das nicht wahrhaben wollen, dass Gott immer noch aktuell ist, dass Gott immer noch auf dem Plan ist, dass Gott immer noch Zeichen und Wunder wirkt, wenn wir nur glauben. Aber das ist wegschneiden. Und dann wundern sich die Leute von den Plagen. Wenn du was wegnimmst, wird Gott dir die Plagen geben. Dann wundern sie sich, wenn die Leute krank sind, weil sie nicht mehr für die Kranke beten. Weil sie nicht mehr die Hände auflegen. Weil sie nicht mehr mit Öl die Leute salben. Dann wundern sie sich, wenn die Leute dann am Schluss krepieren. Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Und nicht wissen, wozu Gott all das gegeben hat. Das Gebet und die Gemeinschaft der Heiligen. Gott bestehlen. Also das ist eine ganz heikle Sache. Und hier ist der Punkt, wo viele Christen sich versündigen, permanent. Ah, das kann ich nicht glauben. Das ist nicht für mich, das ist für die anderen. Wenn jemand kommt und sagt, das will ich nicht glauben, ist es ein Diebstahl am Wort Gottes. Schmälernd der Ehre Gottes. Wenn jemand das nicht kann, weil er das jetzt nicht versteht, ist eine andere Sache. Aber wenn jemand das bewusst tut, das ist ein Übel und ein Verbrechen an Gott. Gott bestehlen. Onesimus zum Beispiel ist auch das ganze Buch, das Buch Philemon in der Bibel. Onesimus hat seinen Herrn beklaut und ist nach Rom geflohen. Und weißt du, wie Gott manchmal so macht? Das glaubst du gar nicht. Dann kommt er ins Knast, wurde erwischt irgendwo auf der Straße und dann sitzt nebenan Bruder Paulus auch noch im Gefängnis. Und die kommen ins Gespräch, wo kommst du her? Ja, aus dort und dort und so weiter. Kennst du den und den? Ja, kenne ich den und den und so weiter. Kennst du auch den Herrn Philemon? Ja, das war mein Boss, aber und warum bist du hier? Ich habe ihm Geld geklaut. Und warum bist du hier? Ich bin Prediger. Muss vorstellen, was da entsteht. Plötzlich bekommt er Reue, dieser Onesimus. Und jetzt ist so. Jetzt bekommt er Reue und wird ein guter Diener, wird ein guter Christ. Im Gefängnis dient dem Apostel Paulus. Im Gefängnis. Dieser Onesimus bekehrt sich. Es tut ihm so leid, dass er seinen Chef beklaut hat. Also Dieb. Du siehst, manchmal führt Gott so solche Wege, dass der verlorene Sohn zu einem Apostel ins Gefängnis kommt und in der gleichen Kammer sitzt. Und dann fängt dieser Onesimus ganz neu an. Und jetzt sagt Paulus, ich würde diesen Bruder gerne bei mir behalten, aber es ist nicht mein Eigentum, das ist ein Sklave von Philemon. Und jetzt schreibt er dem Philemon einen Brief, lieber Bruder Philemon, ich möchte und nächste muss es gerne für mich behalten. Weißt du, wenn du etwas haben willst, du sollst jemanden bitten. Vielleicht gibt er es dir. Und ich weiß nicht, was der Philemon gemacht hätte. Aber der hat nicht eigenmächtig gesagt, na gut, dann bleibst du jetzt bei mir. Der Philemon ist ganz weit weg. Gehst sowieso nicht mehr zurück. Wir machen so eine rabbinische Lösung. Und du dienst jetzt dem Herrn hier und bist jetzt mein Sklave und mein Knecht. Nein, er schreibt dir einen Brief und Philemon, schick, wenn du willst, wenn du das fühlst, wenn du es für würdig erachtest. Du siehst, man nimmt nicht einfach. Auch nicht Leute. Man spannt nicht Leute aus. Man spannt nicht Leute ein. Man missbraucht die Menschen nicht. Und man manipuliert die Leute nicht. Weißt du, uns Christen wird alles gegeben. Und wir sollen bitten. Und wir sollen empfangen. Wir sollen nicht stehlen. Bitte, so wird euch gegeben. Wir müssen also uns nichts mit Gewalt holen. Und wir müssen warten, bis Gottes Stunde kommt. Und wenn Gottes Stunde mal da ist, passiert alles von selbst, passiert alles automatisch, ist alles da, was du brauchst. Von Gott bekommen wir immer das Beste. Wenn du was stiehlst, dann kann es ganz sein, dass du einen Ramsch bekommst. Wir haben mal einen Umzug gemacht mit irgendjemand in Stuttgart und wir haben einen Karton voll Altpapier und allen möglichen Ramsch da reingesteckt und draußen hingestellt, weil wir wollten das nachher einpacken. Da kommt doch einer und klaut unseren Karton mit dem Ramsch. Wir waren froh und dankbar, dass das so entsorgt wurde. Wenigstens. Wenn der gewusst hätte, dass nur Ramsch drin war, hätte er es nicht geklaut. Und so, wir stehlen manchmal Ramsch. Weißt du, wir stehlen manchmal Ramsch. Da ist so viel Blut, an so vielen Sachen klebt so viel Blut. Und wir versündigen uns. Weißt du, gerade Diamanten. An Diamanten klebt so viel Blut. Das ist blutige Steine. Und so weiter. Und wenn du etwas nimmst, oder wenn du etwas kaufst, du musst auch fragen, wo kommt es her? Wenn es also, das kriegst du so ganz billig. Du kriegst oft so, wenn du am Bahnhof stehst oder irgendwo, da kommen Leute und die verscherben da für Apfel und Ei dir die Sachen. Das ist aber gestohlen von jemand. Und dann wirst du schuldig. Du wirst der Hehlerei schuldig sogar. Also wir sollen auch nichts nehmen, was uns nicht von Gott freiwillig und zum guten Preis gegeben wird. Lass dich von Gott beschenken einfach. Und das ist das Wichtigste. Lass dich von Gott beschenken. Und er weiß das Beste, das Optimalste für dein Leben, was für dein Leben gut ist. Gott will uns geben. Und er wartet, bis wir ihn bitten. Bitte. Und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Du musst nirgendwo einbrechen. Du musst nicht irgendwo was mit Gewalt dir holen. Und dann such und du wirst finden. Frag den Herrn, Herr, warum ist es bei mir nicht? Warum bin ich noch nicht so weit? Warum ist das bei mir noch nicht passiert? Und er wird dir zeigen. Er wird dir zeigen. Gott will nicht, dass du ihn bestehlst. Und du sollst Menschen nicht bestehlen. Du sollst seine Gemeinde nicht bestehlen. Womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten. Also ich mache euch Mut, Geschwister. Arbeitet an dem Zehnten. Der Zehnte ist ein Gebot Gottes. Manche sagen, dass im Neuen Testament haben wir nichts. Weißt du, sei froh, dass du den Zehnten geben darfst. Eigentlich müsstest Gott 90% geben und 10% für dich behalten. Du sollst Jesus alles weihen. Weißt du, alles. Denn du gehörst ja ihm mit Haut und Haaren. Also es ist Gnade, wenn er sagt, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und das ist der Übergang vom Alten im Neuen Testament, Malachi. Es ist genau der Übergang. Verstehst du, du willst im Neuen Testament, im Neuen Bund leben, musst das beherzigen und kapieren. Ja, aber ich kann mir das nicht leisten. Das kann sich niemand leisten. Sag mir, der Reiche kann sich auch nicht leisten. Verstehst du, wenn er 1 Million verdient und dann den Zehnten gibt, das ist auch sind ein paar tausend Euro. Verstehst du? Der Zehnte. Und wenn ein Bettler oder ein Armer nur 100 Euro verdient, ist auch sehr viel für ihn, die 10 Euro, was er da geben sollte. Weißt du, es ist für jeden viel. Aber du kriegst den ewigen Lohn und der Herr sagt, und ich will die Fenster des Himmels auftun und den Segen euch herabschütten. Weißt du, wenn Gott den Segen herabschüttet, da brauchst du es gar nicht, da staunst du, dann bist du so voll der Gnade und der Güte Gottes, dass du einfach dich verschenkst. Und wir sollten lernen, nicht zu nehmen, sondern zu geben, sich zu verschenken. Sie nicht sich ausnützen lassen, sondern sich zu verschenken. Du schenkst weiter, ohne zu erwarten, dass was zurückkommt. Weißt du, du gibst und viele Leute sind so schlau beim Geben, die geben was, damit du ihnen wieder was gibst und was Besseres ihnen gibst, als was sie dir gegeben haben. Ist das nicht dumm? Nichts hinzutun und nichts wegnehmen vom Wort Gottes. Weißt du, auch von den Verordnungen Gottes. In der Bibel ist nichts Unnötiges. Kannst du Amen sagen? Bist einverstanden? In der Bibel ist nichts umsonst. Da hat alles eine Bedeutung. Und wenn du etwas wegnimmst, du weißt gar nicht, wozu du brauchst. Wir haben, glaube ich, hinten noch so Zettel, so Traktätchen oder Traktat oder so eine Kurzbotschaft. Da ist ein Kreuz drauf. Da hat jemand das Kreuz abgesägt, weil es zu schwer war, zu lang war und so weiter. Und er möchte nicht so ein schweres Kreuz tragen. Auch das ist Diebstahl. Weißt du, wenn du etwas abschneidest von dem, was Gott dir gegeben hat. Und er geht und schneidet ab. Und dann muss, in diesem Bild, in dieser Geschichte, da muss er über eine Brücke gehen oder über eine Schlucht gehen. Und das legt er das hin und das reicht nicht aus. Es fehlt genau das Stück, das er abgesägt hat. Diebstahl. Weißt du, Gott hat zu deinem Leben das so gefügt, dass du das alles hast, was du brauchst, und was du nicht brauchst, das hat er dir nicht gegeben. Das wird auch von dir nicht erwarten. Das verlangt er auch nicht von dir. Das sucht er auch gar nicht bei dir. Das, was er dir anvertraut. Ich habe dir 2 Talente gegeben, bring mir diese 2 Talente. Aber nein, weißt du bist so freudig und so glücklich, du hast 2 andere dazu gewonnen. Und du hast deine Talente nicht vergraben. Weißt du, Gott gibt dir Gaben zum Handeln. Und wenn du deine Gaben nicht einsetzt zum Handeln, du wirst auch Rechenschaft abgeben, bist auch ein Dieb. Ich habe dir die Gabe gegeben, geht hin und wuchert und handelt, bis dass ich wiederkomme. Wir haben hier so grüne Zettelchen und wir können sie verteilen. Und ich möchte euch Mut machen, verteile, wo du bist. Missioniere. Weißt du, wir stehlen dem Herrgott so viel Zeit. Glaub mir das? Wir sitzen vorm Fernseher, Computer oder verschlafen im Bett. Und Gott wird auch eines Tages uns fragen, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Wie hast du deine Zeit ausgekauft? Die Bibel sagt, kauf die Zeit. Wir sollen nicht dem Herrgott die Zeit stehlen. Wir brauchen Freizeit, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Arbeit, wir müssen unser Geld verdienen. Aber wir sollten auch fragen. Und in Süddeutschland, unsere jungen Leute, die kamen, Herr, wie soll ich Zehnten bringen? Und da kam mir eine Idee und ich möchte diese Idee einfach weitergeben. Bring auch den Zehnten von deiner Zeit. Bring den Zehnten von deiner Zeit. Der Zehnte von 24 Stunden. Also du brauchst nicht 24 Stunden, dann 8 Stunden sollst du schlafen. Aber du wirst dann auf die Zeit der Wachsamkeit. Bring den Zehnten von dieser Zeit. Und du wirst merken, wenn du anfängst, dem Herrn den Zehnten bringen an deiner Zeit, Bibelstudium, Gebet, Dienst am Menschen und so weiter, selbstlos Dienst, du wirst sehen, was für Frucht du bekommst in deinem Leben. Plötzlich wirst du ein Heiliger. Und der Zehnte ist nicht abgeschafft, denn Jesus hat den Pharisäer nicht korrigiert, als er gesagt hat, und ich bringe den Zehnten und so weiter, was fehlt mir noch? Hat nichts gesagt, das ist Sünde. Nein, er hat sogar das Bild verwendet und zahlt den Zehnten. Weißt du, das hat Jesus sogar übernommen. Und hör nicht auf Leute, die dich schmälern wollen, denn das ist genauso, die wollen dich vom Segen Gottes abhalten. Es ist nicht neutestamentlich. Das ist Blödsinn. Es ist neutestamentlich, sogar biblisch. Wir haben am Anfang im Garten Eden die 2 Bäume, das war der Zehnte. Und Gott sagt, vergreif dich nicht an den 2 Bäumen, die sind für mich, die 2 Bäume. Und es geht wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift bis zur Offenbarung, was der Zehnte wirklich ist. Also bring den Zehnten ins Haus Gottes, für die Sache Gottes, für die Ausbreitung des Evangeliums. Und wenn du dann solche Zettel nimmst und das Evangelium ausstreust, den Namen Jesus vor den Menschen bekennst, wird er dich vor dem himmlischen Vater bekennen. Denn du kriegst von dem Segen was. Wenn du was wegnimmst, werden dir Plagen zugefügt. Weißt du, Gottes Wort ist nie leer. Gottes Wort hat dann wieder Segen oder Fluch. Eines hat er in sich. Also wenn du was wegnimmst, dann ist nur noch Platz für den Fluch, fürs Unglück, fürs Unheil, für Schwierigkeiten, für Probleme. Und wenn du das Wort tust und sagst, Herr, ich verstehe das alles nicht, ich kapiere das nicht alles, das ist mir alles viel zu hoch und viel zu schwer, kein Problem, dann Gott wird schon dir helfen mit diesen Schwierigkeiten, die Dinge auch für die schwierig sind. Tu es einfach, sei Täter des Wortes. Also, Diebe sind wie wenn wir nur Theoretiker sind und nicht mehr Täter. Da gibt's so viel. Ich könnte jetzt noch eine Predigt anhängen. Was ist Diebstahl? Verstehst du? Und Dieb. Und Jesus kommt letztendlich selber sogar. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Verstehst du? Er kommt auch zu holen, wo er nicht gesät hat, zu ernten, was er nicht gepflanzt hat und dergleichen. Weißt du, er kommt so, aber er kann sich das leisten, er kann es erlauben, denn er möchte das zurückhaben, was er uns gegeben hat, was er uns anvertraut hat. So, sei bereit, vor dem Herrn zu stehen und stiehl nicht. Auch nicht, dass du irgendjemand etwas erzählst, was gar nicht von dir ist, was du gar nicht gesehen hast, was du gar nicht gehört hast, was du gar nicht erlebt hast, was Gott dir gar nicht offenbart hat. Weißt du, ich erlebe immer wieder Sachen, die sind mir haarsträubend. Menschen prophezeien und weissagen und so weiter. Und das hat er gar nicht gesagt. Das haben sie irgendwo von jemand abgeschrieben. Es reicht schon, wenn du in der Schule abgeschrieben hast und dann schlechte Noten bekommen hast. Aber soll es nicht bei Gott abschreiben? Bei Gott sollst du ein Original sein, ein wahrhaftiger sein, ehrlicher sein. Bei Gott sollst du so offen sein. Er legt alles hinein in dein Leben, er pumpt dein Leben so voll, dass es so voller Herrlichkeit sein kann, dass du das gar nicht brauchst. Es wird euch gegeben werden, von oben. Du musst doch nicht schwarz so unter der Bank oder einem Tisch Bückware dir kaufen. Gott gibt dir umsonst, freiwillig. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Und Gott sagt, kauft bei mir umsonst. Gold und Silber und Augensalbe und offenes Herz, kauft alles umsonst, Kleider des Heils, kauft bei mir umsonst, sagt der Herr. Und weißt du, Gott will nur dein Herz sehen. Der Zehnte ist nur ein Signal Gott gegenüber. Ja, Herr, ihr habt verstanden, ich gebe dir, was dir gehört, und ich diene dir mit dem, was ich habe. Was ich nicht habe, muss ich dir nicht dienen, verlangst auch nicht von mir, aber das, was ich habe, das tue ich. Halleluja, Vater, ich segne alle Geschwister, die bereit sind, ganz ehrlich und aufrichtig mit dir zu wandeln. Herr, dass sie niemand ein Unrecht tun, auch dir kein Unrecht tun und vor allem deinem Wort kein Unrecht tun und deinem Wort keine Gewalt anwendet. Oh Gott, vergib uns, verzeih uns, wenn wir irgendwo Gewalt angewandt haben an deinem Wort. Herr, du musst mir helfen, du musst mich hören, wenn wir dich irgendwo gezwungen haben. Nein, Herr, wir lassen uns in deine Hände fallen. Alles, was wir haben, ist Gnade. Alles, was wir sind, ist Gnade. Und wir möchten, wie Paulus, uns an seiner Gnade genügen lassen. Halleluja, Vater, ich segne meine Geschwister und ich möchte, dass der Friede Gottes ihre Herzen erfüllt, dass sie sich nichts nehmen. Nein, Herr, im Gegenteil, dass sie geben und dass sie um Genehmigung bitten von dir. Und wenn du es genehmigst, dann ist es recht. Und du uns die Sachen zurückgibst, dann ist es okay. Aber Herr, wir brauchen immer deine Zustimmung für unser Leben. Und hilf uns, dass wir nicht mehr ohne deine Zustimmung leben und handeln. Ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen. Christen, stehle nicht. Herr, bewahre uns vor Diebstahl. Und es ist ein Gebot, du sollst nicht stehlen. Herr, hilf, dass wir das zu Herzen nehmen. Und nicht nur materiell, finanziell und äußerlich irgendwie, nein, sondern auch innerlich. Dass wir innerlich so gelassen sind. So wie du es warst. Du hielst das nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Du hast dich gedemütigt, Herr Jesus. Du hast alles abgegeben. Herr, du hast alles zurückgelassen. Du hast dir alles nehmen lassen. Herr, du warst ein Geber und ein Diener bist du gewesen. Und hast unter uns gedient und gewirkt. Und der Teufel, er ist gekommen zum Rauben, zum Morden und zu Lügen. Herr, und wir wollen nicht Teufelskinder sein, sondern wir wollen heute Gotteskinder sein. Seid ihr einverstanden? Amen.